Willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute habe ich wieder einen meiner absoluten Lieblingsgäste im Studio, Raim Dagesadegan. Wir haben schon mal eine ganze Serie gemacht. Er ist Ökonom, er ist Philosoph, er ist studierter Physiker und er verlässt uns, leider Gottes, von Wien in die Schweiz nach Zug. Was da dahinter steckt, was er vorhat, was ihn dorthin gebracht hat, das besprechen wir heute. Aber, und das kann ich euch versprechen, diese Folge, die geht noch viel, viel weiter. Es ist fast schon unsere erste Bitcoin-Science-Fiction-Folge, die wir hier aufgenommen haben, ohne es wirklich geplant zu haben. Aber bei Raim ist es halt so, der überrascht uns immer und immer wieder. Wir sprechen über die Zukunft von Bitcoin, das Leben in Citadels, wie das dann realistisch wirklich aussehen könnte, dass das im Fiat-System zum Teil ja auch schon passiert, zumindest bei den Superreichen. Wir fragen uns, warum wir diese ganze Polarisierung, diese Unzufriedenheit in Österreich, in Deutschland sehen, warum man die Schweiz optimistischer sehen kann, aber auch nur mit einem gewissen Lag, vielleicht 10 Jahren Unterschied zum Rest des deutschsprachigen Raums. Und wir fragen uns, wie Bitcoin als Kapital, als Geld und dann auch in Unternehmen für eine bessere Welt sorgen kann. Tatsächlich für eine bessere Welt sorgen kann, weil, das kommt ganz zum Schluss dann raus, am Ende des Tages, hat man sie mal angehäuft, muss man ja auch etwas damit tun. Und das ist die ganz große Frage, das merke ich auch in Gesprächen mit vielen Bitcoinerinnen und Bitcoinern, die uns jetzt bewegt. Ja, wie geht es jetzt weiter? Was machen wir jetzt draus? Ich verspreche euch, in dieser Folge werdet ihr euch wiederfinden, ihr werdet viele von euren Freunden wiederfinden, ihr werdet viele von euren Familien, Kollegen, die vielleicht in der Fiat-Welt unterwegs sind, wiederfinden. Und da sind mir heute echt einige Lichter aufgegangen. Ich würde fast sagen, ein ganzer Luster. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser großartigen Folge mit Raim Dagesadegan. Ich darf heute sagen, willkommen zurück, Raim Dagesadegan. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, nicht schlecht, ja.
Nicht schlecht, oder? Es kommen Leute bei Bitcoin-Konferenzen, kommen Leute zu mir und fragen mich, wie man deinen Namen ausspricht, weil sie dich nicht fragen wollen. Wie geht's dir, Raim?
Gut, kann ich klagen.
Draußen ist das Wetter schön, der Sommer steht vor der Tür mit 2 Wahlen und ja, einem fast schon traurigen Anlass eigentlich. Raim, du verlässt uns, du verlässt Österreich und wanderst ins Bitcoin-Mekka Schweiz aus. Was geht?
Naja, das Verlassen ist sehr relativ, nicht? Du bist ja 5 Minuten hier vom Scholarium entfernt, aber wir sehen uns auch öfter im Ausland als in Wien.
Fair enough. Also
Bitcoiner sind mobil, würde ich sagen. Ich gehe nicht aus der Welt, ich bin nicht aus der Welt. Wien bleibt erreichbar, werde auch immer wieder da sein. Aber ja, mit der Familie entschieden, dass wir nach Zug gehen, im Sommer schon.
Wir machen heute sozusagen das Abschiedsinterview und reden über, ja, sozusagen der neue Lifestyle der Bitcoin. Du hast das eben wunderbar geframed. Das heißt, du siehst das gar nicht quasi als Auswandern, sondern du bist ja ohnehin schon mit deinem Leben im Äther irgendwo.
Ja, wenn ich nicht 2 kleine Kinder hätte, dann wäre ich wahrscheinlich schon länger mobiler und war auch früher mobil. Und du weißt, ich bin viel unterwegs, aber habe hier natürlich eine Basis in Wien und um Wien. Und Thema ist es jetzt kein dramatischer Bruch und geht eher von der Ehefrau aus. Die, also der Ofener war zur Schweiz, die anderen Vorschläge von mir hat sie nicht so gutiert.
Was waren denn die anderen Vorschläge?
Ja, schon mobiler zu sein oder Dubai war zu ziehen oder Lateinamerika. Bei Singapur hätte sie ja gesagt, aber das war mir dann doch ein bisschen zu weit weg.
Okay, du hast gesagt, du bist viel unterwegs jetzt in die Schweiz, aber du bist ja doch der, würde ich jetzt sagen, Austrian Economist in Österreich. Jetzt muss man fairerweise sagen, die Nomenklatura rennt dir auch deswegen nicht die Tür ein, glaube ich. Kann man das so sagen?
Ja, das ist richtig. Ja.
Aber trotzdem ist das natürlich ein herber Verlust. Also das muss ich schon sagen. Ich meine, Austrian Economics oder österreichische Schule ist natürlich in Wien immer noch sehr schwach vertreten. Woran liegt das eigentlich?
Ja, ja, es ist also fast in allen Disziplinen so natürlich, dass sie das Land verlassen haben und das hat schon eine frühere Vorgeschichte. Ja. Dass Wien dann nach den Kriegen, also dann nicht wieder Wissenschaftszentrum und Kulturzentrum, auch nur noch museal eher geworden ist, ja, da sind schon ein paar Chancen versemmelt worden, aber die Stadt hat auch viel mitgemacht, war auch relativ widerstandsfähig, wie viele große Städte, ist auch wiedergekehrt in einer relativ annehmlichen qualitativen Form. Also Wien hat sich auch nicht durchgehend verschlechtert in meiner Lebenszeit, aber hat schon also Chancen verpasst, insbesondere nach der Ostöffnung, würde ich sagen, da wieder mehr Zentrum zu sein. Und das war schon der Rahmen drumherum, würde ich sagen. Also für Wien ist schon diese Nachkriegs-Österreichs-Mentalität entscheidend geworden. Und das ist so eine Variante des Sozialdemokratismus, ja, der mal also gute Ansätze hatte, als es noch ein Wissenschaftszentrum war. Das waren halt also wissenschaftsorientierte Technokraten mit allen Problemen, aber zumindest im Anspruch. Und so übrig geblieben, wenn die Wissenschaft flöten geht, ist es also nicht sehr viel, würde ich sagen, sondern eher so ein Versorgungsansatz, der vielleicht eine Art Disneyland verspricht für Touristen und Dagebliebene, aber dann letztlich auch nicht einlösen kann, weil das ja nicht geführt ist über ein Unternehmen.
Das musst du jetzt so ganz kurz erklären, weil das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt.
Den Disneyland-Aspekt.
Was meinst du, diesen Versorgungs-, also ja, redest du jetzt von, ja, quasi vom roten Wien, vom Gemeindebau, von der Betreuung oder was ist es, was nicht eingehalten wird?
Ja, also ich würde sagen, übrig geblieben in der österreichischen Identität, also sich zu verstehen, warum man da vielleicht jetzt noch Anspruch hat und Weltgeltung hat, ist schon eben diese Lebensqualitätsstory, die irgendwie eine Versorgungsgeschichte ist. Mhm. Es geht uns so gut, aber nicht aus etwas, das wir jetzt leisten, großartig für die Welt, sondern weil es halt so nett und angenehm und gut eingerichtet ist, weil es so wenig Konflikte gab lange Zeit. Und das ist, würde ich schon sagen, ein Versorgungszugang und eher konsumistischer Zugang. Während die ursprünglichen Sozialdemokraten, denen ging es um die Hebung der Arbeiterschaft, mhm, auf immer höheres Niveau. Und das merkst du nicht in Wien, weil man denkt sich, ja, wenn wir jammern auf hohem Niveau, also wir sind schon auf so hohem Niveau, dass man allenfalls was verlieren kann und vielleicht was hergeben müsste. Und das ist eine defensive Grundorientierung. Und warum kann es das nicht halten? Naja, weil also Disneyland ist letztlich schon ein unternehmerisches Angebot, das natürlich auch mitgehen muss und da relativ viel reinvestieren muss, dafür attraktiv und relevant zu bleiben. Wien hat da sehr viel geerbt und das wird im Tourismus gut bewirtschaftet, aber für die Bevölkerung vor Ort hängt es stärker an der Produktivität. Und das ist schon ein relativ großer Teil der Wiener beschäftigt, als Disneyland-Mitarbeiter, durch, mhm, also Beschäftigte der Stadt direkt oder indirekt oder des Staates direkt oder indirekt. Und wenn da die Produktivität nicht steigt, also durch mehr staatliche Umverteilung werden nicht mehr Touristen kommen notwendig und es ist auch nicht plausibel, wie da mehr Wirtschaftsgrundlage wachsen soll daraus langfristig, bleibt halt weniger da, dass man verteilen kann. Und dann ist schon wahrscheinlich ein Teil der Lebensqualität, dass Wien für eine 2 Millionen Stadt mit dieser touristischen Attraktivität relativ günstig mhm, scheint. Und dieses relativ günstig kommt nicht daraus, dass also die Wiener jetzt so effiziente Bauherren wären, sondern schon aus der mangelnden Kaufkraft der Bevölkerung. Also wenn man hier verdient und verdienen muss, ja, hat man eben nicht so viel auf die Märkte zu werfen, auch auf die Immobilienmärkte zu werfen, wie potenziell anderswo.
Ist jetzt Dein Move in die Schweiz, also was ist in der Schweiz anders als jetzt in Österreich? Und ich glaube, man kann da auch Deutschland schon zum seinem Teil mitnehmen. Ja, es ist eine geringere, sage ich mal, Steuerbelastung, mehr Steuerkonkurrenz zwischen den Kantonen. Es gibt mehr Selbst-, also mehr Mitbestimmung. Also man hat bei den Schweizern auf jeden Fall das Gefühl, dass die dort das Gefühl, oder zumindest spüren, dass sie was gestalten können. Und einfach auch ein anderer Leistungsbegriff, was jetzt Wirtschaft, Industrie und so weiter betrifft. Aber jetzt haben wir ja hier auch in Österreich Industrie. Also Industrie ist ja sozusagen neben dem Tourismus das Wichtigste. In Deutschland ist es sogar noch mehr die Industrie. Was läuft denn da schief? Ist es wirklich dieses, ich habe jetzt gerade ein Plakat gesehen, als ich hier eingekommen bin. Bei uns ist ja gerade wieder Wahlkampf, also zuerst EU und dann Nationalratswahlkampf. Ein Arbeiter, du hast von den Arbeitern gesprochen. Ja, er arbeitet schon gerne, aber 35 Stunden auch, aber nicht für die Boni der Superreichen. So. Also dieses Wir gegen die. Wo hakt's da? Was ist da los?
Ja, also die Schweiz ist wahrscheinlich nicht so gut wie ihr Ruf. Und es gibt dasselbe Phänomen wie in Wien, das Phänomen der Wohlstandsverwahrlosung. Ne? Dass du den Eindruck hast, wir sind am weltweit höchsten Niveau, alles ist gut, man muss nicht mehr sehr viel dafür leisten und schaut nach Möglichkeiten, davon zu profitieren. Der Unterschied ist schon ein bisschen die Perspektive, würde ich sagen. Da hat also die Schweiz einigen Unsinn nicht mitgemacht und da spüre ich schon, dass die Begehrlichkeiten in Österreich größer werden, wie also der Druck zunimmt. Also ich habe den Eindruck, eingespielt vielleicht, dass fast jeden Tag irgendwo Schlagzeilen rund um Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern, wie man mehr eben von den Reichen zu den Armen verschieben kann, was eigentlich eine falsche und absurde Erzählung ist, in einem Staat mit dieser Steuerlast, und diesem Versorgungssystem. Und wenn man sich die Details anschaut, ist es also eigentlich grauslich, aus meiner Sicht, was da passiert. Letztlich aus einem populistischen Druck heraus will eigentlich eine Schar von Nutznießern eines Systems da ihre Ansprüche retten und möglichst viel Schäfchen ins Trockene holen. Während in der Schweiz durch diese Wettbewerbssituation das etwas größere Freiheitserbe Dinge vorkommen, die also in Wien undenkbar wären, dass also in dem schon relativ steuergünstigen Kanton Zug der letzte Volksentscheid zugunsten niedrigerer Steuern ging. Ja, ich finde die Steuern dort schon hoch genug, meiner Einschätzung, so was sinnvoll und begründbar ist für ein Gemeinwesen. Der Kanton schwimmt auch in Geld, trotz relativ niedriger Steuersätze, weil es eben schon eine Realität ist, dass dieser Wohlstand irgendwo herkommen muss, den man dann verteilt und umverteilt. Und in Österreich hat man schon den Eindruck, dass es einfach eine Anspruchshaltung ist, nicht?
Das wurde vergessen.
Das wurde grundlegend vergessen, ja. Und die Stimmung ist entsprechend nicht gut, würde ich sagen, ja, was jetzt also die Zukunft betrifft. Und selbst die, die diese Ansprüche anmelden, dass die jetzt sonderlich überzeugt sind, dass die Produktivität in den nächsten Jahrzehnten raufgehen wird und deshalb da abzusahnen ist, mehr die Stimmung ist die, naja, jeder nimmt, was geht. Und es ist eigentlich total unfair, dass die Gestopften sich mehr nehmen vom Kuchen. Nicht mehr wirtschaften, sondern mehr nehmen. Und da ist natürlich schon was dran, nicht? Wir haben natürlich auch hohe Subventionen, alle möglichen Zuckerln, durchaus auch für Vermögende. Also wenn man sich anschaut, wer die Nutznießer jetzt dieser Umverteilungsstruktur sind, sind das nicht unbedingt die Ärmsten, sondern ist es eigentlich Teil der österreichischen Identität geworden, dass man so ganz selbstverständlich da absahnt. Und es geht eigentlich nur darum zu schauen, dass es total unfair ist, dass die Kleineren da nicht mehr absahnen können als die
Aber
Großen.
quasi, dass die Großen, daher kommt dann vielleicht auch die Superreichen, dass man in Wahrheit den Eindruck hat, dass auf der anderen Seite des politischen Spektrums, die auch eigentlich tatsächlich wirklich im Interesse derer arbeiten, die eh schon haben, aber auch nicht im Sinne eines Leistungsbegriffs, im Sinne von, wir können was aufbauen, sondern wirklich nur dieser Verteilungskampf eigentlich nur noch stattfindet und das war's dann. Das ist ja furchtbar.
Ja, ich glaube, es erklärt auch diese unterbewusste Stimmungslage, dass fast alle Wiener davon ausgehen, dass es ihren Kindern, also für ihre Kinder schwerer wird, und ihre Enkelkinder sowieso. Also, dass man diesen Höhepunkt Wohlstand oder Fiat-Wohlstand, schon relativ stark spüren kann.
Aber das ist ein interessanter Punkt, der Fiat-Wohlstand. Wir Bitcoiners wissen natürlich, dass es da, wir haben da eine andere Perspektive. Ist das so eine Art Endpunkt, eine Art Endspiel, letztes Kapitel, was wir da gerade durchmachen? Weil ich habe den Eindruck, wir reden ja von einer Zeit jetzt, in der wirklich, also die Leute, in Österreich werden die Kommunisten wieder gewählt. Ja? Die Leute rennen rum und reden von demokratischem Sozialismus, und spielen ganz offen, MMT spielen ganz offen, also wirklich mit blank sozialistischen Parolen, während, wie du richtig sagst, im Osten nicht unnah der Grenze oder kurz über die Grenze, die haben das schon durchgespielt, die wollen von dem nichts wissen. So, das heißt, ist das eine Phase, vor der man jetzt am besten den Kopf einzieht, oder ist es vielleicht auch eine Phase, in der vielleicht jetzt dann doch eine Hoffnung für ein bisschen Liberalismus besteht, für das kleine, winzige Erbe, was wir noch haben?
Ich bin grundsätzlich ein Optimist, ja, aber natürlich ein nüchterner Optimist. Und ich denke, am wahrscheinlichsten ist, dass durch Leidensdruck Veränderungen kommen. Aber das kann dann relativ schnell gehen, ja, dass da jetzt irgendwie ein Erbe wäre in Österreich. Ich habe es nie wirklich gefunden. Also gibt zwar viele, die sich liberal nennen in Österreich, aber diesen Grundzugang, die Freiheit und Verantwortung des Einzelnen hochzuhalten, sich nicht zu richten, wenn es dann irgendwie geht, den muss man mit der Lupe suchen. Und ich habe es mit der Lupe gesucht in dem Land. Und da ist also nicht viel Rezeption da. Es sind allenfalls Zerrbilder, die man eher Strohmänner gebrauchen kann, nicht von der ständigen neoliberalen Bedrohung, die da ist, die auch wieder eine Reaktion darauf ist, dass schon da viel missbraucht wurde an vermeintlicher Pseudoliberalität. Das war bei den Roten wie bei den Schwarzen, so auch bei den Blauen. Nicht? Alle haben immer wieder versucht, da Versatzstücke zu nutzen, wenn sie ihnen genehm waren, ohne wirklich an den Kern zu gehen und an die Wurzel zu gehen. Und das ist schon dieser grundlegende, also mit Ansprüchen an die Welt zu gehen und nicht mit dem Ansatz, etwas besser zu machen für andere Menschen und dann vielleicht etwas zurückzubekommen.
Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity, und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken. Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code Was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code Was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet.
Ist das ein Fiat-Phänomen? Also ist es in einem Fiat-System, wie wir es heute haben, überhaupt möglich, ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, echten Liberalismus zu leben?
Ich entziehe mich immer ideologischen Etiketten, weil sie also so viel Fracht, historische Fracht mittragen. Ja. Verantwortung zuzugestehen wird schon eher schwieriger und gerade in einer großen Stadt schwierig. Wir werden schon sehen, dass die Probleme des Zusammenlebens von vielen Millionen, die sehr wenig gemeinsam haben, schwieriger werden und damit auch die Bereitschaft, Verantwortung zuzugestehen. Nicht? Ich bin schon in einer Stadt aufgewachsen, wo es jetzt nicht eine Katastrophe gewesen wäre, einen Veitel mitzunehmen, also ein kleines Taschenmesser, sonst weil man ja zwischendurch und vielleicht aus spielerischer Absicht, vielleicht aus ganz praktisch pragmatischer Absicht, hätte man sich eigentlich nichts dabei gedacht. Und ich habe das auch immer wieder gemacht, jetzt ohne irgendeinen starken Hintergedanken, sondern ein nützliches Werkzeug hat man vielleicht gern einstecken. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo so potenziell wir Verbote aussprechen müssen, dass Menschen Werkzeuge mitführen und wir also immer mehr begründen müssen. Und das verweist natürlich schon auf Schwierigkeiten des Zusammenlebens.
Aber das ist ja nicht nur in der Stadt so. Also wir haben ja jetzt generell es mit einer politischen Klasse zu tun, die im Bürger immer einen Verbrecher vermutet. Nicht, wir müssen unsere Transaktionen offenlegen, wir sollen unsere Chats offenlegen, jetzt dürfen wir auch keine Messer mehr mit uns mitnehmen. Ehrlich gesagt, ich hatte nie ein Messer einstecken. Und wenn ich jetzt ein Taschenmesser mitnehme, um meinen Kindern in den Wald zu gehen, würde ich mir da jetzt auch keine Gedanken machen. Aber es ist ja auch ein Zeichen der Zeit, dass quasi dieser Generalverdacht gegen die, also eigentlich gehen wir in die andere Richtung. Das ist eigentlich das. Wir gehen nicht in Richtung Liberalismus, wir gehen in Richtung, was auch immer auf der anderen Seite steht.
Ja, genau. Deswegen, also ich habe lieber den Begriff Verantwortung und Verantwortung zugestehen, weil es klarer macht, nicht, wo die Schwierigkeiten sind. Nicht liberal will bald wer sein und Freiheit wollen alle natürlich als Anspruch. Auch in Österreich, muss man sagen, Freiheit ist kein negativer Begriff. Alle wollen Freiheit und glauben vielleicht auch, dass sie relativ in einer sehr freien Gesellschaft sind, was in manchen Aspekten stimmen mag, aber eben auch nur für den typischen Wiener, nicht? Also noch diese Freiheit, für den die Freiheit wichtig ist, der Wörter, auch die eher Tendenz hat, eingeschränkt zu werden, des Kulturkonsums, einer möglichen Vielfalt, die man vielleicht noch im gesellschaftlichen Leben kann. Aber Jetzt die Freiheit, etwas Neues aufzubauen und daran zu partizipieren, ist natürlich schon lange dahin.
Die Verantwortung. Das ist gut. Also wir unterscheiden jetzt zwischen Verantwortung übernehmen und Verantwortung abgeben. Ist das richtige Bild?
Ja.
Und wir haben uns jetzt hier zusammengefunden, weil wir Typen sind, die Verantwortung gerne nehmen. Und bei den Bitcoinern ist es ja so, eben wenn du deine Keys selbst hältst, bist du in der Welt der Eigenverantwortung. Das ist ja das, was mich auch so angezogen hat. Also das ist ja offenbar etwas, das einem auch hilft zu verstehen, diese andere Seite. Jetzt nenne ich es nicht Liberalismus, wir nennen es nicht Eigenverantwortung. Das heißt, wo ist der Optimismus? Einerseits in der Schweiz, aber andererseits auch in dieser neuen digitalen Welt der Bitcoiner?
Ich weiß gar nicht, ob ich so optimistisch für die Schweiz bin. Nicht? Sie hat da noch ein hoffnungsvolles Szenario, aber die Tendenz ist relativ ähnlich. Also ich würde sagen, die Schweiz ist vielleicht 5 bis 10 Jahre besser als Österreich. Und auch Österreich hat ein gewisses Erbe, das vielleicht sich noch positiv aktivieren ließe, wenn ich nur an die österreichische Schule denke und andere Traditionen. Sondern das Positive ist natürlich, die Realität, der Bezug zur Realität, nicht, dass also Täuschungen nicht auf ewig gut gehen, dass Wettbewerb günstig ist in einer Zeit der Ungewissheit, wo man also niemandem vertrauen wird, der es eh schon alles weiß und genau weiß, wo es hingehen wird, und dass eben bestimmte Dinge langfristig nicht funktionieren oder nicht nachhaltig sind, wenn man vielleicht sagen möchte, mit einem zeitgenössischen Begriff. Das macht mich optimistisch, ja, dass wir also schon sehr, sehr üble und viel üblere Zeiten erlebt haben, insbesondere hier, und das also kaum absehbar war in diesen Situationen, dass es auch wieder aufwärts gehen kann und wie schnell es dann aufwärts gehen kann. Ja, das ist also eher ein Grundoptimismus in den Menschen und seine eigentliche Ressource, nicht? Also Kreativität, die Möglichkeit zu lernen, die Möglichkeit, bessere Entscheidungen zu treffen. Das hält mich optimistisch. Ja. Aber eben eine Schwierigkeit dabei, so aktiv zu sein und ein Akteur zu sein, wie es also Mises so schön betont hat, nicht, ein Homo agens, ein handelnder Mensch zu sein, ist schon die, dass es eine gewisse Wohlstandsverwahrlosung geben kann. Das ist einerseits, hast du zu wenig Druck, aber das Gewichtigere, und ich glaube also durch potenziell Fiat verschärft, sicher nicht produziert, aber verschärft, ist, dass du überhaupt keine Wechselmerkung mehr spürst zwischen eigener Anstrengung und Wohlstandsniveau. Und dass es also grundsätzlich um den Aufbau und Instandhaltung einer Kapitalstruktur geht, auch wenn wir nur auf den materiellen Wohlstand blicken, aber ich glaube, das gilt genauso für andere Bereiche.
Also wir haben vergessen, dass es in einer sozialen Marktwirtschaft auch Marktwirtschaft braucht. Wir haben vergessen, dass man Wohlstand, den man umverteilen will, erstmal erarbeiten muss.
Ja, aber wir spüren es auch zum Teil nicht mehr, diese Wechselwirkung. Das ist natürlich eine Sinnproblematik für junge Menschen, die also gar nicht mehr den Eindruck haben, dass irgendetwas, was sie tun, eine große Auswirkung hat für sie selbst. Sondern der einzig plausible Weg in Österreich, irgendwie an Geld zu kommen, wenn man es nicht ererbt hat, ist bei Ansprüchen vorne dabei zu sein.
Weil wir schalten den Fernseher an und sehen dann irgendwelche Politiker, von denen wir wissen, besonders schlau sind sie nicht. Aber sie haben halt die richtigen Verbindungen und verdienen dann unser Geld, sehr viel davon, und das erzeugt dann natürlich ein großes Unwohlsein.
Ja, nicht nur Politiker, sondern ich würde schon sagen, der durchschnittliche Österreicher, der Medianwähler, der in der Mitte steckt, ist also ein Nettotransferleistungsbezieher. Das heißt, das ist jemand, der den Eindruck hat, er profitiert von den Verhältnissen, und das ist überhaupt, also Politik ist da nur ein Ausschnitt. Es gibt ja Unmengen an Projekten, Strukturen, Behörden, sogar Unternehmungen, die partizipieren und deren Wohlstand nicht daher kommt, dass sie langfristig bessere Dinge für mehr Menschen anbieten, sondern kurzfristig Wohlstand abtragen und in andere Formen führen und davon einen großen Teil selbst abzweigen.
Was mir da sofort in den Sinn kommt, sind die Corona-Hilfen. Da ist es stärker sichtbar gewesen, nicht? Also mein alter Schmäh, der Kurz, hat mal gesagt, bald wird jeder jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Das ist Gott sei Dank, muss man sagen, so auch nicht eingetreten. Aber inzwischen kennt jeder jemanden, der sich von den Corona-Hilfen für Unternehmen einen neuen Range Rover gekauft hat, zum Beispiel. Also das ist schon ziemlich obszön. Glaubst du, dass das auffällt, dass da irgendwo ein Nachdenken eintritt?
Ja, leider nur, wenn es zu offensichtlich wird und wenn eben der Medianwähler den Eindruck hat, er ist nicht mehr potenzieller Profiteur. Und das gibt also schon langsam. Und das ist natürlich die Beschränkung solcher Strukturen. die nicht aus innerer Produktivität und Verbesserung leben, sondern vom Abtragen. Und das macht mich langfristig optimistisch, aber führt natürlich zu dieser Stimmungsverschlechterung. Ne? Das, also immer von der Tendenz ist es, glaube ich, richtig, dass der durchschnittliche Österreicher erwartet, da rauszurutschen aus diesen Strukturen des Profitierens, aus dem Kapital, das in der Vergangenheit angehäuft wurde. Und das macht dann schlechte Laune.
Sucht sich dafür aber dann Sündenböcke.
Ja, natürlich. Ja, die da mehr rausgeholt haben.
Und die einen sagen, die Reichen sind schuld, und die anderen sagen, die Ausländer sind schuld. So, und das heißt, wir haben dann in der medialen Debatte geht es dann immer noch nicht darum, was wir hier besprechen. Also da geht es nicht um die Frage, naja, vielleicht ist da ein bisschen zu viel Interventionismus und ein bisschen zu viel Freundelwirtschaft und ein bisschen zu, also ein bisschen all diese Dinge. Ja, also sagen wir mal, wie nennen wir es? Interventionismus oder Verantwortungslosigkeit oder was, wie nennen wir es? Was ist das Kernproblem?
Puh, was ist das Kernproblem? Also Bastiat meinte einmal, wenn wir den Begriff Staat verwenden, dann könnten wir ihn so ausdrücken, dass er im negativen Sinne die Fiktion ist, durch die jeder hofft, auf Kosten aller anderen zu leben. Und ich finde, das bringt jetzt also ganz gut den negativen Aspekt von Etatismus auf den Punkt. Also eine gewisse Verantwortungspflicht und das, also die Bereitschaft, die moralische Bereitschaft, die charakterliche Bereitschaft und auch den Willen, letztlich nicht durch Wert für andere Menschen, sondern irgendwie durch Absahnen eines Anspruchs, der einem irgendwie schon zusteht, über die Runden zu kommen.
Das war auch ein großes Problem nach dem Ende des Kommunismus. Also ich habe, eines meiner Hobbys jetzt gerade ist es wirklich die intensive Beschäftigung, darüber werde ich auch in Prag reden übrigens, habe ich schon einmal erwähnt, also sagen die Lehren aus 1989, du bist ja auch in Prag,
ja.
Worüber willst du reden?
Gute Frage. Ich glaube, über zwei Themen. Das eine hat irgendwas mit Investitionen zu tun, investieren, und das andere mit Bildung.
Also ich freue mich darauf. Prag wird mega. Kommt alle, kommt zahlreich. Nutzt den Code, was Bitcoin bringt. Und damit haben wir schon das durch. Und zwar ist es dort auch so gewesen, dass da war allen klar, dass mit dem Kommunismus scheiß Idee. Ja, endlich haben es einmal alle kapiert. Aber als dann sozusagen die Wende kam, haben sie oft dabei zusehen müssen, wie die Profiteure des alten Systems auch zu Profiteuren des neuen Systems wurde. Und dann kam es zu einer ganz großen Frustration. Die Leute hatten das Gefühl, zurückgelassen zu werden, vergessen zu werden. Und ich habe offenbar passiert jetzt gerade was Ähnliches bei uns.
Ja, also interessant in Prag, die Erfahrung ist ja schon, dass also nach dem Kommunismus eigentlich so die Bevölkerung in drei Teile aufgespalten wurde, würde ich sagen. Die einen, die im positiven Sinne sagen, okay, Sozialismus haben wir erlebt, funktioniert nicht, und eher zu einem Weg des unternehmerischen Zugangs gegangen sind, was, glaube ich, auch erklärt, warum für Bitcoin da so viel Wichtiges in Tschechien und insbesondere in Prag entstanden ist, weil also doch einige junge, sehr kompetente unternehmerische Leute, die offen für Neues waren, da waren. Ja. Aber die wahrscheinlich größeren Segmente, nicht, sind zum einen diese schreckliche Dienstleistungsmentalität des Sozialismus hat lange fortgelebt. Also wenn man da mit Leuten zu tun hatte, gab es zum Teil also eine Abneigung darüber, irgendwie was zu tun oder zu machen für jemanden, was man lange noch in den Behörden erlebt hat, aber auch in den Strukturen, bis sie also dann unternehmerisch aufgebrochen wurden, was aber gerade in Prag aufgrund des unglaublichen touristischen Potenzials hat auch sehr viel Hebel geboten. Und dann gibt es das dritte Segment, wofür eigentlich Prag lange berüchtigt war, und das sind die Touristenfallen, die Scammer. Es sind also unglaublich viele Scammer aufgetreten. Ich kann mich erinnern, also wenn man Prag vor 10 Jahren, 15 Jahren besucht hat, wenn man ständig auf der Lauer, wer einen jetzt wieder aufs Kreuz legen möchte. Ja. Und das ist also die negative Zwischenform zwischen also sozialistischer Schädigung der Mentalität und des Vertrauens ineinander und einem unternehmerischen Antrieb. Ja. Also da gibt es also schon so eine dritte Schicht, die dann den unternehmerischen Antrieb nutzt, um da irgendwie noch zu profitieren, und die das vielleicht auch gelernt haben in der Endphase des Sozialismus, also was du angedeutet hast.
Aber das ist sehr interessant, weil wir sehen dasselbe jetzt im globalen Internet. Also wir sehen genau diese Scammer-Mentalität, wird dann bei Krypto ja auch. Also egal wo du hinsiehst, und hinter jeder Ecke ist irgendein Scammer. Ich habe letztens mit jemandem geredet, die macht das professionell, also die haben da ein Institut, die untersuchen das. Also da gibt es ja, wir kennen ja viele Scams, aber da gibt es ja noch Millionen von anderen Scams, von denen haben wir gar keine Ahnung. Also wir leben ja in der Fiat-Endzeit auch so eine Scammer-Mentalität jetzt gerade.
Ja, ja, ich glaube, das ist also aus dem Zusammentreffen von seiner Anspruchshaltung, die schon etwas Sozialistisches ist, aber auch durch Fiat-Wohlstand befördert werden kann. Ich sage Fiat dazu, weil im potenziell im Fiat bedeutet auch, dass die direkte produktive Verbindung zwischen also Wertschöpfung und Wohlstand und Kapitalaufbau gebrochen ist und nicht mehr so stark sichtbar und spürbar wird. Und deswegen kann hoher Wohlstand einen ähnlichen Effekt haben wie Sozialismus in also Arbeitsunwille. Das merken wir so also ganz stark. Es ist unglaublich schwierig, noch junge Leute zu finden, die irgendwie was tun wollen und dazu bereit sind und das verlässlich machen. Das ist in der Schweiz genauso und zum Teil schlimmer. Und es erklärt, glaube ich, auch, warum es so viele Scammer auch in der Schweiz gibt. Ja? Und warum Krypto so stark ist in der Schweiz. Jetzt nicht aus der Erwartungshaltung aus anderen schädigen zu wollen, sondern aus einem sehr hohen Anspruchsniveau. Nicht? Also so praktisch unter 500 Franken die Stunde rühre ich keinen Finger. Und dann muss ich schauen, wo kriege ich das her? Wo sind die hohen Renditen? Ja? Und das sind viele Dinge langweilig und dann muss ich also in Dinge schauen, die gehebelt sind, potenziell früh drin sind, die vielleicht eine pyramidale Struktur haben, um nicht Pyramidenspiel zu sagen. Und ich glaube, das erklärt dann schon also potenziell das, den Überhang an eher merkwürdigen Geschäftsmodellen.
Ja, wenn du auf Telegram gehst, ich muss es immer öfter betonen, und meinen Namen suchst, kommen 5 Gruppen, alle Scammer. Es gibt Leute auf den YouTube-Kommentaren, die schicken irgendwelche WhatsApp-Nummern mit unter meinem Namen. Und gestern hat mir jemand geschickt, der hat angefangen, mit denen zu reden, hat aber verstanden, dass das ein Scammer ist. Die setzen sogar Verträge auf mit meinem Namen und meiner offiziellen Adresse, die ist ja nicht geheim von meiner Firma, da steht dann drauf. Und dann steht Renditeversprechen, 10-15% die Woche oder sowas, ja, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich nehme an, die machen diese Verträge, um das Ganze offizieller wirken zu lassen, eine gewisse Commitment von den Opfern zu bekommen. Also ich sage das jetzt eigentlich nur, um das jetzt mal loszuwerden. Ich werde dazu auch sicher ein eigenes Video machen.
Ja, das ist aber auch viel unternehmerische Energie,
Das stimmt,
die da reingeht. Ja, und die schon wieder eine Fehlallokation darstellt. Nicht? Auch unternehmerische Energie ist eine beschränkte Ressource, die nicht sehr gleich verteilt ist. Und je weniger du über ehrliche und langfristig nachhaltige Geschäftsmodelle als Unternehmer Produktivität hervorbringen kannst, desto weniger Anreiz ist das eben auf ehrliche Wege zu machen. Wenn ich aber grundsätzlich eben noch die Anspruchshaltung habe, ich brauche das nicht und ich brauche so viel, ohne vorher schon Wert zu bieten, dann führt das notwendig dahin, dass auch letztlich das Unternehmertum negativ beleumundet wird. Und ich habe schon auch ein relativ schlechtes Gefühl, wenn ich davon von Wiener Startups und das so höre. Ich glaube, ein Ansatz ist dann schon über Förderungen zu gehen, was also da doch korrumpiert, nicht? Weil also sehr viel weniger dann der Kunde im Mittelpunkt steht, sondern eben die Möglichkeit, wie kriege ich das Geld her? Und das, da ist es fast also nahtlos, der Förderschmäh und der VC-Schmäh oder Venture-Kapital-Schmäh, der eben auch diese pyramidalen Strukturen hat und ein großes Fiat-Phänomen aus meiner Sicht darstellt und eine massive Verzerrung und Fehlzuteilung von unternehmerischer Energie.
In den Medien ist es nicht anders, in der österreichischen Medienszene, vor allem wenn es um kleine Produkte geht, da wirst du diese Förderung und dann wird darüber gejammert, dass man die Förderung nicht bekommen hat. Ich meine, ich verstehe es natürlich aus dieser Perspektive heraus, weil natürlich der Markt, also ich bin hier im freien Markt, aber der freie Markt ist klein, also der freie Markt in der österreichischen Medienszene ist kleiner als der freie Mietmarkt in Wien. So. Ja, der ist winzig. Und in der Nische kannst du dich etablieren, weil das geht noch, weil die Leute haben Gott sei Dank das Interesse daran. Aber jemand, der versucht, da was Größeres aufzubauen, verstehe ich, dass das also gegen den ORF hier einerseits und dann auch noch die Geförderten, also furchtbar. Du hast es jetzt mehrmals erwähnt, Fiat. Ist Bitcoin aus deiner Sicht da jetzt eine ernsthafte Alternative? Kann man auf Bitcoin ein ehrliches Unternehmertum deiner Meinung nach wieder aufbauen?
Könnte, und das wäre das Versprechen. Ja, ich bin da immer zurückhaltend dabei, jetzt in Bitcoin an sich Lösungen zu sehen. Es ist ein Werkzeug, das man einsetzen kann, das ich aber noch weisen muss in vielerlei Hinsicht. Das hat sich jetzt bewiesen im im Sparen, als digitales Asset. Es hat sich noch nicht bewiesen als Teil einer Kapitalstruktur. Das sehe ich noch nicht. Aber andererseits kann man sagen, das hat noch sehr viel Upside. Da kann man also noch optimistisch und positiv sein. Es ist eher also der Kryptobereich, der da ähnliche Verzerrungen zeigt, wie die Fiat-Welt und auch damit mehr zu tun hat. Und wir sehen schon also diese eher Zurückhaltung und Langfristigkeit potenziell im Bitcoin-Bereich. Ja. Es gibt auch viele Dinge, die da noch enttäuschend sind, immer also wo Menschen zusammenwirken. Aber ich glaube schon, dass es eine unterschätzte Rolle spielt, vielleicht von sehr stark überzeugten Bitcoinern überschätzte Rolle. Also sicher nicht alleine Bitcoin, das uns alle Probleme aus der Welt schafft, sondern wenn ich also grundsätzlich denselben Mindset habe und dieselben Strukturen, dann ist es ein Werkzeug und für alles einsetzbar.
Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil natürlich viele sagen, die sehen das Potenzial von Bitcoin und schließen daraus automatisch, okay, Bitcoin fixes this. Aber Bitcoin fixes this halt nur dann, wenn die Menschen das auch umsetzen. Ja. Und wie du richtig sagst, Kapitalstruktur, Unternehmertum ist ein Thema, mit dem ich mich auch gerade ganz stark beschäftige, auch selbst beschäftige. Als ich zum Beispiel meine erste Folge mit Peter Kotosek gemacht habe und er gesagt hat, Bitcoin ist Kapital, er hat ja sogar ein Werk, ein musisches Werk geschrieben, das heißt Bitcoin ist Kapital, weil er sich mit dem schon intensiv beschäftigt hat. Da habe ich das noch gar nicht verstanden. Inzwischen verstehe ich es und inzwischen sehe ich Michael Saylor, der genau diese Perspektive auch hat und versucht, das auch den Leuten beizubringen. Es war gerade erst MicroStrategy, Bitcoin for Corporations Symposium oder wie man das nennt, Kongress. Ja. Okay. Ist das sozusagen das der nächste Schritt? Und also ich frage deswegen, weil ich möchte mir auch nicht in die Tasche lügen. Also ich glaube schon, ich persönlich glaube, ja, Bitcoin ist faires, gutes Geld, auf dessen Basis auch dann man ein faires Unternehmertum aufbauen könnte. Und ich möchte auch meinen Beitrag dazu leisten. Und ja, wenn man sich ansieht, wenn man das glaubt, dann stehen wir nicht nur am Anfang, wir stehen eigentlich noch vor dem Anfang, es ist noch der Prä-Anfang. Also es ist noch so wenig da, weil du müsstest ja dann Bitcoin wirklich in Unternehmen holen, die jetzt auch gar keine Bitcoin-Unternehmen sind. Aber ich sehe auch, der Anfang ist getan, weil die Inflationsangst, die Angst vor der Kapitalverlust, Bitcoin als Kapital, als Treasury-Asset fängt an sich zu etablieren.
Ja, das ist ein ganz großes Thema und das ist auch eines der Themen, wo ich in Prag drüber sprechen werde. Ja. Bitcoin als Teil einer besseren Kapitalstruktur. Und das Teil ist wirklich ein Investierens, nicht? Investieren bedeutet ja im Gegensatz zum hortenden Sparen potenziell der Einsatz in ungewissen Wagnissen, in unternehmerischen Wagnissen. Und da glaube ich, dass wir sehr früh sind.
Da sind wir noch gar nicht, oder?
Ja, sehr früh heißt in den Anfängen, ja. Wie man vor einem Anfang sein kann, weiß ich nicht, aber...
Good point. Ja, du bist immer so genau und so smart. Ich mache hier nur Podcast. Aber okay, Moment. Das heißt, wir haben quasi, wir sind am Anfang dessen, dass Unternehmer verstehen, dass sie Bitcoin als Treasury Asset einsetzen können. Aber du sprichst davon, das dann auch zu nehmen und in unternehmerische Aktivitäten zu investieren. Entweder selbst oder in andere. Richtig?
Ja.
Was wirst du uns da, gib uns einen Sneak Peek da, oder hast du schon dann überlegt, was du sagen willst in Prag? Was ist die Story?
Na, du weißt, ich spreche eigentlich immer frei.
Ja.
Was heißt die?
Aber nutzt die
Story gibt es dann, ja.
Aber nutzt die Gelegenheit, um da schon noch ein bisschen Gedanken darüber. Also, was beobachtest du?
Naja, es braucht einmal also ein Bewusstsein darüber, was da eigentlich passiert. Und dann sieht man schon, wo die Problematik liegt und warum das bei vielen also noch keine Rolle spielt, noch keine Rolle spielen kann. Wenn ich der Vergleich einer unternehmerischen Anlage mit Bitcoin rein im Halten, nicht, ein so strenger und schwieriger Maßstab ist, dass du eigentlich eine andere Motivation als die eines Ertrags, eines Alphas in der Anlage brauchst dazu, das zu machen. Und das kann eine sehr langfristige Perspektive sein. Das kann alles, was in Richtung sogar eines Erbes, das man hinterlassen wird, sein. Und es bringt eine ganz andere Disziplin hinein in das Thema. Aber davor steht schon einmal die Realisierung, dass fast alles an vermeintlich unternehmerischen Renditen, was wir gesehen haben, Fiat getrieben war in den letzten Jahrzehnten. Also durchaus Ausweitung der Geldmenge und durch Hebeln dieser Geldmenge für den Kauf von Unternehmen, das Ausweiten von Unternehmen, insbesondere der großen Unternehmen, nicht? Das sind ein paar Prozent, die die Performance gebracht haben in den Aktien und ein paar Prozent sogar der 500 größten Unternehmen, also nicht einmal da ist es, also auch da ist es unglaublich konzentriert. Und das sind natürlich alles, also Fiat-Artefakte. Das heißt, es geht also sehr ans Eingemachte, diese Frage für den einzelnen Unternehmer, potenziellen Unternehmer, warum er das tut, was er tut und was da dahinter steht.
Aber das ist, wir öffnen eigentlich mit der Frage, Bitcoin als Kapital, eine riesige Tür, von der wir noch, von der ich vor, bis vor einem halben Jahr noch gar nicht wusste, dass sie existiert. Also, wenn wir, das eine ist sozusagen Bitcoin als Geld oder Geldsystem, Perspektive sparen, so weiter, aus der Privatperspektive. Aber wenn man das Ganze aus der unternehmerischen Perspektive, das ist ja irre. Wir müssen ja die gesamte Kapitalstruktur neu denken.
Ja.
Das hat's ja auch noch nie gegeben. Hast du sowas schon mal gegeben?
Ja, natürlich gab es Phasen, ja, wo das, was du in deiner Buchhaltung verwendest, also du Reserven bildest oder überhaupt die Frage des Fortbestehens unternehmerischer Produktivität, das ist schon immer wieder extrem in Frage gestellt worden und deswegen gibt es auch so wenig Kontinuität. Es gibt ja ganz wenige Unternehmen, die viele Generationen überdauern.
Ich versuche gerade die richtige Frage zu finden auf dieses sehr, sehr große Thema, weil wir fangen das ganz klein gerade an. Also ich meine, wir reden von winzig kleinen Startups, die Bruchteile von Bitcoin auf ihre Bilanz nehmen. Vielleicht mal ein paar hundert, vielleicht einige ein paar tausend. MicroStrategy ist da ein extremer Outlier. Wir haben da noch gar nichts.
Ja, ich glaube, die richtige Frage geht also tatsächlich aus der subjektiven Wertlehre der Österreicher danach, was ist unsere Einschätzung, wo langfristige Produktivität für die Menschen der Zukunft herkommt. Und diese Produktivität können wir nicht mehr messen rein an Fiat-Erträgen. Die kann auch anderswo herkommen. Das kann Lebensqualität sein. Was wird für mich wertvoll sein in 10 Jahren? Was wird potenziell knapper sein? Was wird für mehr Menschen, die sich vielleicht auch ein bisschen verändern und anpassen an die sich veränderliche Welt, was wird da langfristig von Wert sein?
Du hast vorher was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, dass Unternehmer, die jetzt anfangen, Bitcoin zu investieren, das nicht unbedingt tun können mit der Annahme, dass sie dadurch eine höhere Rendite erzielen, als Bitcoin einfach zu halten, richtig?
Ja.
Das heißt, sie brauchen eine andere Motivation. Kann eine andere Motivation einfach der Wunsch sein, dass andere auch mitmachen können bei diesem neuen, ehrlichen Unternehmerspiel?
Naja, Geld ist eher, ist ein Verbindungselement. Ja. Es geht also schon auch um andere, ja, aber dann schon die Frage, wen gewinne ich damit, indem ich Bitcoin anbiete und welche Art von Kapitalgüter kann ich dafür gewinnen? Nicht? Das ist ja die Problematik. Nicht? Bitcoin ist noch nicht Kapital, es kann Teil des Kapitals sein, als eine Liquiditätsreserve, die immer eine Rolle spielt aufgrund der Ungewissheit, also immer Teil des Kapitals ist, aber um Produktivität zu entfalten, führt auch bei Bitcoin kein Weg daran vorbei, als es auszugeben, als es herzugeben, als es zu riskieren.
Das ist mein Argument. Wenn die Leute sagen, naja, Bitcoin ist so unfair verteilt, sage ich, naja, okay, aber die Leute, die es halten, können damit nichts machen, außer es irgendwann auszugeben.
Ja. Ja, und es gibt jetzt also die Möglichkeit, das konsumtiv auszugeben. Und da sehen wir schon vielleicht einen Grund, warum also diese Hodler-Haltung so stark verbreitet ist, ist, dass man schon den Eindruck hat, dieser Grenznutzen des Konsums geht eher runter. Also die Frage, was brauche ich denn noch und will ich das alles noch, was im Angebot ist? Also schon eine Art von Sparsamkeit, weil also viele natürlich, und das ist ganz natürlich eher, wir vergleichen im Konsum, sparen nicht, wenn sie nicht dieses unternehmerische Element haben. Und dieses Dritte ist ungewöhnlich und wir sehen auch immer, historisch-kulturell ist es eine relativ kleine Schicht, die also so verrückt ist, in irgendeiner Hinsicht zu sagen, ich sehe da eine andere Welt und eine andere Möglichkeit und eine bessere Zukunft und ich muss dafür etwas einsetzen und das kann ich machen, weil es andere nicht sehen. Ja, aufgrund dieser Ungewissheit kann ich jetzt billigere Ressourcen in Anspruch nehmen, um damit etwas Besseres zu machen, weil ich glaube, die werden verschwendet, die werden falsch eingesetzt. Das können Menschen sein, deren Potenzial verschwendet wird und vielleicht ist Bitcoin eine Möglichkeit, da die besseren, heute unterbewerteten zu finden und damit also eine Verbindung herzustellen. Vielleicht sind es Güter, die heute schlecht behandelt, verschwendet, deren eigentlicher langfristiger Wert nicht gesehen wird, die ich wieder durch den Einsatz von Bitcoin potenziell künftig besserer oder künftig sichtbar besserer Verwendung zuführen könnte. Und in diese Richtung geht also diese unternehmerische oder Anlageentscheidung.
Siehst du das schon irgendwo in der Praxis? Gibt es schon Unternehmen, die das tun?
Möglich, ja, es ist in den Anfängen. Ja. Also ich kenne natürlich Unternehmer, die Bitcoiner sind und auch Investoren, die Bitcoiner sind. Ich würde mich auch dazu rechnen. Ja. Und ich sehe schon, wir sind alle an dem Punkt, wo wir damit ringen. Ne. Und wo so eine Schwierigkeit ist, da mit der nötigen Nüchternheit ranzugehen. Und je nüchterner man das da ist, und ich glaube, es ist wichtig, nüchtern zu sein als Unternehmer und Anleger, desto mehr zeigt sich, oje, da ist also die Ungewissheit so groß und lastet dann wirklich auf den Schultern, fast wie ein schlechtes Gewissen, da potenziell Bitcoin hergegeben zu haben, für etwas, dessen Wert nicht plausibel ist. Ja, und wo die Zweifel dann an dir nagen natürlich, und dann hast du natürlich diese große Big Regret, nicht? Wie sagt man, das typisch ist für Bitcoin, also um Gottes Willen, für welchen Scheiß ich alles Bitcoin ausgegeben habe in der Vergangenheit, rein aus dieser Bewertung, die da ein bisschen stärker ist, nicht? Weil es schon um den Einsatz von knappen Ressourcen geht, überall bei Produktionsentscheidungen, Verteilungsentscheidungen, und wir das wirklich spüren, was also Mises so gut beschrieben hat, nicht? Das, was auf den Schultern lastet, sagt er, lastet unglaublich. Habe ich auf den Schultern. Das ist eine sehr große Verantwortung. Du entscheidest darüber, wie knappe Ressourcen, die ja über Existenzen entscheiden können, eingesetzt werden. Und dann spürt man also diese ganze Ungewissheit dabei, dass man da falsch liegen kann, dass man Dinge falsch sehen kann, dass man glaubt, man liegt richtig, alle anderen sehen es nicht, sie sehen es noch nicht, man ist gerade zur falschen Zeit, man ist doch noch zu früh vielleicht oder es kommt nie. All das wird spürbar. Und ich sehe das schon bei immer mehr Anlegern, ist einerseits getrieben durch die Ungewissheit der Zeit, die irgendwie spürbarer wird, aber auch diese Problematik, wenn man nüchtern rangeht, was das bedeutet, Bitcoin wirklich als Teil der Kapitalstruktur zu sehen, dass man da ringt, ja, und dass man da etwas auf den Schultern spürt.
Ich finde es toll, weil du das Wort Verantwortung jetzt wieder reingebracht hast, das, worüber wir vorher gesprochen haben. Und du hast auch erwähnt, dass wir ja in der Bitcoin-Welt quasi dieses Ablehnen von Konsum auch erleben, weil wegen der Opportunitätskosten. Und da stelle ich mir die Frage, müssen wir das vielleicht auch einfach alle erstmal wieder lernen? Also einerseits lernen, gute und schlechte Konsum, aber auch lernen, gute und schlechte Investitionen, lernen überhaupt mit knappen Ressourcen umzugehen, weil ja Fiat nicht knapp war oder ist.
Ja, das ist eben, was Mises Konsumentensouveränität nannte. Und Souveränität ist ein starker Begriff, und da ist aber richtig. Souveränität heißt letztlich Eigenverantwortung. Jeder Cent, sagte Mises, nicht? Jede Münze, jede Ausgabe ist eine Entscheidung mit größerer Auswirkung als jetzt die eigene Präferenz, sondern ist eine Stimme darüber, wie die Welt aussieht, in der wir leben.
Aber mit Bitcoin ist es eine Stimme, die auch gezählt wird.
Genau.
Und mit Fiat ist es eine Stimme, die in quasi so, also bei einer manipulierten Wahl abgegeben wird.
Richtig. Mit neu geschaffenen Wahlzetteln, die es irgendwann so sinnlos machen, dann sagst du, da brauche ich gar nicht mehr hingehen. Oder ist völlig irrelevant, was ich mache.
Ja, aber das ist ja großartig, Rahim. Also ich meine, stell dir vor, wir hätten das nicht. Egal ob im Wohn- oder im Schlafzimmer, egal ob im Büro oder in der Industriehalle. Eine Bitcoin-Heizung, die zahlt sich immer aus, und 21 Energy hat jetzt die allerneuesten Geräte für euch. Für zu Hause oder für die Industrie. Der Oven Pro zum Beispiel, kleiner als je zuvor, effizienter als je zuvor, die neueste Bitcoin-Mining-Technik verbaut und dabei flüsterleise. Geht auf 21energy.com und seht euch die Produkte an. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, gibt es 5% Rabatt. Und das gilt auch, wenn man einfach nur einen Miner kaufen möchte, denn auch die hat 21 Energy im Programm. 21energy.com, und auf der Website gibt es auch einen neuen Rechner für deine Heizkosten. Es war im Sommer des Jahres 2010, als ich erstmals mit Ronny Stöferle zusammengesessen bin. Das Thema damals natürlich die Zerstörung unserer Währungen durch Inflation. Ronny und sein Partner Marc Wallek bei Incrementum in Liechtenstein sind echte Experten, wenn es um Gold, um Bitcoin und um Austrian Economics geht. Und ich bin sehr froh, sie als Partner bei Was Bitcoin bringt, an Bord zu haben. In ihren Fonds bei Incrementum fließt all ihre Erfahrung zusammen, um Anlegern die Chance zu geben, sich gegen die permanente Inflation endlich zu wehren. Und das Research ist sowieso legendär. Der In Gold We Trust Report ist der weltweit meistgelesene Report zu Sound Money. Und viermal pro Jahr halten Ronny und Marc uns mit dem Bitcoin-Kompass am Laufenden. Schaut unbedingt rein bei incrementum.li. Also wie würde die Welt heute aussehen, wenn wir das nicht hätten? Worüber würden wir reden? Was wäre die Perspektive?
Ja, schon eine Perspektive der Sinnlehre oder der negativen Ablehnung, der Wut, der ohnmächtigen Wut. Deswegen, und das ist ja auch, glaube ich, der Grund, warum Bitcoiner eigentlich das einzige Lager sind, die systemkritisch sind, aber nicht diese negative, ohnmächtige Wut haben. Also ständig, also wer sind die Schuldigen? Immer dieser Fokus, wer sind die Bösen? Wer muss man jetzt auswischen? Wie kann man was zerstören, das dich kaputt macht, nicht? Sondern eher den Blick auf Positives legen.
Und systemkritisch und aber optimistisch. Ja. Das ist auch das, was mich so angezogen hat. Was ich auch zum Beispiel bei den Goldbugs so selten erlebt habe.
Ja, wir sind auch also weitgehend defätistisch bis negativ zynisch in der Grundhaltung, würde ich sagen. Obwohl also grundanständige Leute natürlich dabei sind, aber rein aus der Stimmungslage heraus ist so immer sagen, ja, wegen dieser bösen Verschwörungen rund um uns kommt nie die Wahrheit zum Licht, alles ist manipuliert und eigentlich ist es sozusagen ein sinnloses Festhalten auf eine vage Hoffnung, dass irgendwann doch endlich dieser reinigende Krach passiert. Wann kommt endlich die Krise? Bitte lass endlich diese finale Krise kommen, aus der dann wieder Phönix aus der Asche alles wieder gut wird.
Und das, was du vorher beschrieben hast, nämlich, dass man nur bei Bitcoinern diese Systemkritik, aber Optimismus sieht und sonst sucht man sich immer Dings, das erklärt ja dann auch die großen Massenphänomene der Polarisierung und des: Die Ausländer sind schuld, die Reichen sind schuld, die sind schuld, die sind schuld. Also dieses, was ja in Wahrheit, wir reden ja bei den Bitcoinern immer noch von einer winzig kleinen Gruppe. Also wir tun uns da, Gott sei Dank sind es mehr, werden es immer mehr und es auch klicken auch immer mehr diesen Kanal und sind dabei, aber es ist trotzdem noch ein kleiner Teil.
Ja, ja, klar, sehr viel vom Wahlverhalten in Kunft, ich davon abhänge, nicht wen ärgere ich damit, nicht? So, also rein zynische Aspekt. Ich wähle jetzt die, weil ich weiß, die werden sich ärgern drüber und das ist eine starke Stimme, nicht? Nicht in Wien, sogar die Bierpartei, nicht? Ja. Dann also nur noch, also defätistischer Schmäh, würde ich sagen. Eine ziemliche Mogelpackung.
Na, die Bierpartei
ist mal sehr lustig.
Die tritt nicht nur in Wien an.
Und anders. Ja.
Die tritt nicht nur in Wien an, die treten ja jetzt in ganz Österreich an.
Ja, ja, aber der Proponent ist für mich also schon relativ typisch für mich, und das sind also Wiener, mit denen ich aufgewachsen bin. Ja. Nicht ungut, nicht bösartig, aber irgendwie sowas, ein defätistischer Schmäh.
Ja, im Grunde, sie wählen, quite literally, sie wählen, na gut, dann saufen wir uns halt an.
Genau. Ja. Ja, also, aber meine nicht mal das ernst. Ja. Auch das ist noch irgendwie, sagen wir, ironisch, weil eigentlich sind wir eh die Guten, ja, wir wissen ja, dass das alles, wir sind eh noch die Guten, also nicht mal das riskieren, nicht einmal das riskieren, dass man irgendwie schon noch die richtigen Meinungen hat und zu den Guten gehört, aber sich unter eine Schutzschicht der Ironie verstecken, weil es ist eh alles eigentlich wurscht und man macht das als eine Performance praktisch, um zumindest also da noch irgendwie die Stimmung zu heben.
Ja, weil das ist jetzt keine systemkritische Protestpartei eigentlich.
Ja, überhaupt nicht.
Es ist ja eigentlich sozusagen, die kommen aus diesem, was man linksliberales Milieu nennt, ne?
Ja. Das ist nur also die typische Grundhaltung, die ein Wiener aus gutem Haus hat, der in Wien der letzten Jahrzehnte aufgewachsen ist.
Dieses ist sehr schon wurscht, defätistisch, wie du richtig sagst, ja.
Wir sind eh die Guten, also daran kann es nicht liegen. Irgendwie ist halt deppert, wie es ist, aber es könnte auch nicht anders sein. Naja, saufen wir halt ein bisschen.
Aber das Interessante ist jetzt, okay, das heißt, dass wir als Bitcoiner oder aber auch als Bitcoin-Unternehmer eigentlich unbedingt, dass wir eigentlich wollen, dass die Bitcoin-Kapitalstruktur auch aufgebaut wird durch Menschen, die sagen, das ist mir jetzt egal, ob das jetzt Bitcoin outperformt, ich will das so ein Bitcoin-Ding entsteht und so ein Bitcoin-Ding entsteht.
nicht nur ein Bitcoin-Ding. Oder ein Ding. Glaube, es muss schon, also um Bitcoin, damit Bitcoin wirklich sein Potenzial hat, muss es über eine Blase hinausgehen. Nicht? Das Wichtige ist ja, dass es die Welt verändert, nicht nur für Bitcoiner, sondern für mehr Menschen, nicht alle Menschen.
Für alle. Aber was ich damit meine ist, du musst erstmal, eigentlich musst du, das ist schon wichtig, um ein Spiel spielen zu können, musst du die Chips verteilen. Also als zum Beispiel der Euro gegründet wurde, haben die Europäer Gold verkauft. Und damals unter großen Protesten auch der Bevölkerung. Aber warum haben sie das Gold verkauft? Die Europäer haben immer noch am meisten Gold pro Kopf weltweit mit Abstand. Warum haben sie das Gold verkauft? Naja, weil sie wollten über das Gold quasi andere Mitspieler haben bei ihrem Eurosystem-Ding. Das wäre jetzt zu sehr ins Detail gehen, das jetzt im Detail zu erklären, wo es hingelaufen ist. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob es noch aktuell ist, diese Vision. Aber das war einer der Gründe, warum sie das verteilt haben. Das heißt, wir müssen eigentlich die Bitcoiner, müssen die Chips. Ich habe noch ein Beispiel, das mir letztens über den Weg gelaufen ist. Du bist ja kein Fußballfan, aber du kennst Bayern München, oder? Schon mal gehört?
Ich habe gehört, ja.
Und du kennst auch Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig und so weiter. Also die Fußballmannschaften von Red Bull. Red Bull kennst du?
Ich hätte jetzt nicht mal sagen können, ob das Fußballmannschaften
okay.
sind. Sondern erzählen wir, das sind Basketballmannschaften.
Also zusammengefasst, um diese Story zum Punkt zu bringen, ist folgendes. Bayern München ist in Deutschland quasi Monopolist auf den Titel gewesen bis zu dieser Saison. Lustigerweise, diese Saison hat also Bayer Leverkusen, eine Ausnahmeerscheinung, den Titel geholt. Aber ich glaube, die letzten 10 Jahre hat Bayern München gewonnen. Und der Beckenbauer kennst du.
Ja.
Beckenbauer war ja Präsident von Bayern. Und der war ein guter Freund von Dietrich Mateschitz, dem Gründer von Red Bull. Und Red Bull war nie in der Fußballwelt groß tätig. Aber Beckenbauer, später Uli Hoeneß, der auch ein Vertreter von Bayern München ist, hatten damit zu tun, dem Mateschitz zu sagen, er soll doch in Sachen Fußball einsteigen, einerseits aus Marketinggründen, aber auch, und das ist das, worauf ich hinaus will, weil sie verstanden haben, dass Bayern München jemanden braucht, mit dem sie spielen können. Sie brauchen Konkurrenz. Die haben sich quasi ihre eigene Konkurrenz geschaffen, weil sie wussten, sonst wird das Spiel uninteressant. Wenn immer nur eine Mannschaft dominiert und überhaupt niemand da ist, der da irgendwie gefährlich wird, dann schauen die Leute nicht mehr zu. Und deswegen einer der Gründe, warum die zumindest da auch kooperiert haben, bis heute kooperieren mit Red Bull. Also das ist mir nur als Beispiel gekommen. Zu dieser Frage, wir müssen die Chips verteilen, wir müssen das dem Ganzen einen Anschub geben.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Interessant, dass du Fußball da reinbringen konntest in eine Diskussion mit mir, aber ich kann das Beispiel verstehen, auch wenn ich keine Ahnung Fußball habe. Ja. Und ich denke schon etwas, das also Investoren bestätigen würden. Ja. Jetzt mein Portfolio ist nicht so riesengroß, dass ich sagen würde, ich könnte jetzt natürlich den Wettbewerb da hineinbringen in einen Markt. Ja. Aber es kann dann schon ein Hintergedanke sein, weil ich die Struktur als Ganze betrachten muss und betrachten. Es kann durchaus sein, dass Unternehmen in dem Portfolio desselben Investors in Konkurrenz zueinander stehen. Wo kein Widerspruch ist.
Wo bist du investiert oder was kannst du uns verraten? Wo siehst du die interessantesten aktuellen Zukunftsfelder im Bereich Bitcoin? Oder?
Die für mich interessanteste Frage persönlich ist schon die des Zusammenlebens oder des Lebens und des Gedeihens unter schwierigeren geopolitischen und ungewisseren Verhältnissen. Und etwas, was mich besonders bewegt, ist also die Frage, wie man den Lebensstil, den viele Bitcoiner schon für sich entdeckt haben, als ganz pragmatische Antwort, nämlich des ewig Reisenden, Perpetual Travelers, also Geo-Arbitrage ist der Ausdruck für die Strategie dahinter, wie man daraus also potenziell Netzwerkpunkte machen kann und dezentralere Formen des Zusammenlebens in Zukunft aussehen könnten. Ja. Ganz grobe Analogie, die sicher überdehnt ist, natürlich schon, wenn Rom fällt, nicht, wie schauen die Strukturen aus, die dann gedeihen und ist aus meiner Sicht realistischer, nicht wie kann es aussehen, wenn wir einen Wandel haben von einer unipolaren, dann noch etwas zentralistischeren Welt zu einer Welt, in der Dezentralität wieder an Bedeutung gewinnt. Ja, da muss es nicht mal ein imperialer Niedergang dahinter stehen. Aber wie man also heutige Möglichkeiten nutzbar macht für mehr Menschen und wieder Punkte entstehen könnten, die positiv summen Effekte bringen, ne, positive Netzwerkeffekte bringen.
Das heißt, für mich klingt das so, als wärst du in Zitadellen investiert.
Genau, ja.
Ist das so?
Ja.
Was heißt das? Kannst du mir das beschreiben? Was, also, was kannst du mir da verraten? Was macht ihr da oder was machst du da?
Ja, es geht um den Markt des Zusammenlebens, ja, was grob zu bezeichnen. Da gibt es also einigen Wettbewerb, also als Überbleibsel der letzten Weltordnung sind ein paar Refugien für Kapital und Menschen übrig geblieben. Die erwähnten also Singapur, Dubai, andere Emirate sind alles Reste des britischen Imperiums.
Spannend, ja. Okay.
Und haben also eine unterschätzte Bedeutung heute, dabei also so Verbindungsstellen zu sein, eben für mobilere Menschen und für Kapital, das mobil ist. Und das hat auch angestoßen letztlich den Wandel in China, der sehr positiv war. Jetzt leider also in die Stagnation geht, vielleicht schon umgedreht ist.
Wandel?
Dezentrale Strukturen von Sonderwirtschaftszonen bis Sonderverwaltungszonen. Das ist also so ein bisschen eine Neuinterpretation dieses Überbleibsel und fruchtbar machen für also auch Staaten oder die Aufteilung der Welt in Nationalstaaten. Und das ist nur ein Element, das aber dann ermöglicht hat und das ermöglicht hat, diese Geo-Arbitrage, diesen mobileren Lebensstil. Ja, dass es also unterschiedliche Strukturen gibt und mehr Strukturen als Nationalstaaten auf der Welt. Ja, es gibt also mehr als 5.000, glaube 6.000 Sonderwirtschaftszonen auf der Welt. Die sind für die meisten Menschen irrelevant, aber als Teil eines Netzwerks für ein mobileres Kapital unterschätzt. Es gibt sogar in Nordkorea Sonderwirtschaftszonen, die da Produktivität erlauben und erlauben, dass Menschen, die sonst also nur in totalitären Strukturen sind, da ein bisschen und viel zu wenig teilhaben können an dieser globalen Wertschöpfung und Strukturierung. Und diese also potenzielle Aufteilung in unterschiedliche Ebenen sogar des Jurisdiktionsaspekts, ja, weil etwas, das Vertreter der österreichischen Schule früh gesehen haben, insbesondere als sie nach Genf gingen im Zuge der Weltkriegssituation und die interessanterweise in einem Buch aufgegriffen wurde, in genau dem Buch, das auch Bitcoin vorhergesagt hat, also soweit man das vorhersehen kann, das war der Sovereign Individual. Mhm. Es geht also um die These des Sovereign Individuals, welche Tendenz, die haben also eine Tendenz gesehen in Richtung also potenziell aus einer Phase zunehmender Zentralisierung in Richtung also mehr Dezentralität, mehr Mobilität und wie das die Welt verändern wird. Und diese Prognosen haben bislang genauso gut gehalten wie die Vorhersage des kryptografischen Internetgeldes, das im selben Buch auftaucht und nicht Teil dieser mobileren Struktur ist. Ja. Und das war auch das Erste, wo ich also Bitcoin verstanden habe, dass also da eine reale Nachfrage danach sein könnte, war Umgehen der chinesischen Kapitalverkehrskontrollen, also Kapitalmobilität unter schwierigen Verhältnissen. Das heißt, das hängt zusammen und deswegen ist es auch ein Sovereign Individual. Und deswegen ist mein Bild natürlich einer Bitcoin-Zitadelle. Nicht alle Bitcoiner der Welt sammeln sich an einen Ort und machen eine Mauer um sich drumherum, sondern es spricht, also es steht dafür für eine Sehnsucht von Bitcoinern nach einem freieren, eigenverantwortlicheren, aber Zusammenleben letztlich. Nicht allein jetzt jeder in seiner Zitadelle macht wenig Sinn, sondern Zitadelle ist schon ein Ausdruck, da kommt ja die City, nicht? Die Stadt, der Knoten, an dem Menschen zusammenkommen und zusammenkommen können, weil sie sich frei verbinden können, weil also mehr Wertschöpfung möglich ist zusammen, weil mehr Ideen zusammenkommen können. Das ist, so würde ich also Bitcoin Citadel neu interpretieren. Es geht darum, mit viel Ungewissheit festzustellen, was sind die Knotenpunkte, wo potenziell zuerst vielleicht Bitcoiner und dann andere zusammenfinden können und ein relativ gutes oder unter den Verhältnissen besseres Angebot finden, um zu gedeihen. Und ich glaube, ein wichtiger Schlüssel ist dabei, mit Familie zu gedeihen, denn wenn es also keinen Nachwuchs gibt, dann erübrigen sich viele Themen ohnehin.
Das heißt, die Schweiz ist für dich nur ein Zwischenschritt.
Wahrscheinlich.
Und die Gedanken, die du dir machst, gehen über das schon hinaus. Und einerseits hast du beschrieben, dass es diese Gedanken schon vor Bitcoin gab, im Sinne von Dubai versucht das, andere Stadtstaaten, Emirate, was auch immer. Also es gibt offenbar das Verständnis, dass Menschen anzuziehen, die mobil sind, die Kapital mitbringen, die auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dass das was Positives ist. Ja. Okay. Auch El Salvador versucht das bis zum gewissen Grad über die Bitcoin-Schiene. Okay. Dann hast du beschrieben, dass du offenbar intensiv darüber nachgedacht hast, welche Dienstleistungen denn aus Bitcoiner Sicht wirklich notwendig sind in den nächsten Jahren, auch in diesen Übergangsphasen. Und das heißt, du bist so weit, dass du sagst, okay, wenn du investierst, dann investierst du jetzt schon in Projekte, von denen du auch glaubst, dass sie auch wirklich, wofür es auch wirklich einen Markt gibt. Wie sieht das konkret aus? Also kann ich da, gibt es da schon einen Ort, gibt es da ein Konzept, gibt es da eine Website, einen Namen von diesem Projekt?
Ja, es geht alles schrittweise, nicht? Der erste Schritt ist jetzt nicht durch mein Zutun entstanden, aber was wir also beobachten können, ist eben die zunehmende Mobilität von Bitcoinern, die dann irgendwann auch Kinder haben. Noch also relativ jung, könnte ich sagen, der Schnitt, wenn man jetzt zu Bitcoin-Konferenzen geht, ist schon deutlich, dass es noch ein niedrigerer Altersschnitt ist, aber immer gemischter wird, immer vielfältiger wird. Eine Problematik, die viele anschiebt, ist schon also die starken Auflagen, was Schule betrifft, wenn man Familie hat. Also wenn man Kinder hat, merkt man, okay, da gibt es also irgendeinen Anspruch auf diese Kinder in sehr vielen Jurisdiktionen, der auch enger geworden ist, schärfer geworden ist. Und ein Element ist, dass wenn man also nicht einverstanden ist mit Tendenzen, Richtungen, Mentalitäten, die vorherrschen, also bei vielen was zu negativen Reaktionen führt. Und ich kämpfe damit auch also für meine Kinder, diese also potenziell negativen Strukturen und Prägungen, die da sind. Das heißt, ein erster Schritt ist, wie man diesen Stil des ewigen Touristen möglich macht für Bitcoiner mit Familien. Mhm. Und mein Konzept ist dafür, also mehrere Standorte zu kombinieren. Es gibt zwar einzelne Standorte, die jetzt relativ in Bereichen bessere Bedingungen bieten, aber den größten Freiraum hat man heute durch diesen Touristenstatus. Also eigentlich nur Gast zu sein. Touristen werden noch relativ gut behandelt. Das war auch eine Erkenntnis des Sovereign Individuals. Und es gibt einfach weniger Ansprüche auf Touristen. Also einem Touristen jetzt vorzuschreiben, wie er, was er mit seinen Kindern tun soll und welchen Lebensstil Entscheidungen er trifft, da sind die meisten Jurisdiktionen lockerer, weil sie es unmittelbar spüren, dass das Konsequenzen hat. Das heißt, die behandeln absurderweise die Besucher besser als die dauerhaften Bewohner, von denen sie eigentlich abhängen, was dann schlechte Anreize sind. Und ich finde, also problematisch ist, aber im Grunde etwas, das man nutzen kann. Deswegen arbeite ich daran, also mehrere Standorte aufzubauen, die letztlich touristische Standorte sind, aber so einige Fragen, die für Familien relevant sind, also da ein paar Skaleneffekte reinzubringen. Nicht? Man kann das alles alleine machen, aber der erste Skaleneffekt kommt daher, dass wenn man Kinder hat, die gerne mit anderen Kindern interagieren, dass die gerne also Angebote vorfinden, die für sie interessant sind. Das kann kulturellen, sportlichen, aber durchaus auch im Bildungsbereich sein, wenn man also Bildung nicht so eintönig und einseitig versteht, wie das heute der Fall ist. Und das bietet schon also natürliche Skaleneffekte, aber natürlich auch große Probleme und Ungewissheiten, dass Menschen unterschiedliche Präferenzen haben. Und deswegen ist es im ersten Schritt, würde man sagen, ist eine Art Immobilienprojekt, da Standorte zu entwickeln, die für Familien, und ich glaube, zuerst ist der Filter Bitcoiner-Familien ganz gut, nicht weil man was jetzt an sich gegen No-Coiner hätte, sondern weil es halt oft ein Ausdruck von Werthaltungen ist und vielleicht ein Leidensdruck, den man irgendwo spürt, wenn man irgendwo anders ist, wenn man nicht ganz reinpasst. Da ist natürlich in der Pandemie ist die Nachfrage riesengroß geworden. Jetzt hat sie sich ein bisschen eingependelt, ist aber nach wie vor signifikant an Familien, die irgendwie spüren, sie hängen irgendwo drin und aber können sich nicht festlegen auf einen Standort, weil das total schwierig ist. Und das habe ich auch gelernt, wie schnell sich Standorte verändern können, wie sehr man also Aspekte dann relevant werden können, die man nicht vor Augen hat. Und deswegen versuche ich, da ein Projekt, das für Europäer also noch relevant ist, das also europanahe und europäische Standorte in einer Weise verbindet, die möglichst langfristig möglichst viel Freiraum erlaubt.
Und wie weit ist dieses Projekt fortgeschritten? Gibt es da schon Standorte? Gibt es einen Namen?
Es ist im Bau, ja. Das ist so weit fortgeschritten. Das sind also Jahre der Suche nach Standorten, Jahre der Klärung der Problematik, des Baus, der Widmungen, der Finanzierung dafür.
Ihr baut tatsächlich Immobilien, ihr baut Häuser.
Ja.
Häuser für Bitcoiner.
Mhm.
Das ist ja geil. Gibt es da einen Namen von dem Projekt? Darfst du nicht verraten?
Ja, ich habe das Citadel Garden, könnte man es nennen, muss es aber nicht.
Aber so weit bist du noch nicht. Das ist vermarkten du mir noch gar nicht. Du erzählst nur, was die Projekte sind.
Ja, da habe ich eben einen anderen Zugang. Ja. Ich glaube, also relativ viele Bitcoin-Citadels wurden schon vermarktet, aber also nichts da war. Das waren also nur Hoffnungen. Und das ist, glaube ich, auch ein Phänomen der Zeit. Man will so gleich in die Vermarktung gehen.
Ja.
Ich sage, das hat an sich ist schon so viel Ungewissheit dahinter, man muss so viel lernen dabei und rausfinden, dass für mich der bessere marktwirtschaftlichere Zugang schon der ist, ich muss einmal Probleme lösen und dann anbieten etwas, wo ich wirklich, also wo es ein Angebot sein kann. Sagen, okay, das kostet das, das steckt dahinter, das ist das Package, das kann ich auch liefern. Ja. Sonst ist alles so dieses eigentlich Fiat-Wirtschaftssystem aus meiner Sicht. Ich verspreche dir das Blaue vom Himmel. Du investierst dann sogar als Konsument zum Teil in die Sache, die es überhaupt noch nicht gibt. Aber wenn ich zugleich in 100.000 an den Hype aufspringen, ja, dann finde ich den chinesischen Produzenten, das dann schnell von der Stange macht. Ja.
In China, das klingt so wie chinesische Immobilienprojekte, wo dann die Chinesen in Häuser investieren, die noch gar nicht gebaut sind.
Ja.
Es ist so, das ist ja, ich meine, das ist ja der Grund, warum ich das hier mache. Ja. Wir werden nie erfahren, also durchs Reden kommen die Leute zusammen, sagt man immer, ich habe ja natürlich als Bitcoiner mit Familie ähnliche Fragestellungen. Und gleichzeitig machen wir das jetzt nicht privat, sondern vor der Kamera, weil ich ja auch versuche, hier einen Service, eine Dienstleistung zu bieten, um Informationen auszutauschen und sich zu vernetzen. Okay, das heißt, du hast es jetzt mal in den Raum gestellt, willst es aber nicht vermarkten, es gibt keinen Namen, keine Website, das ist jetzt einfach mal da und du arbeitest an dem und dabei belassen wir es jetzt auch erstmal.
Ja, weil es nämlich im ersten Schritt ist auf 25 Familien beschränkt in der Möglichkeit, wie ich das realistisch stemmen kann oder wie man das umsetzen kann. Der Hoffnung ist natürlich, dass da mehr Knoten und größere Knoten daraus werden, aber es sind also so viele Details, die man nicht unterschätzen sollte, wie schwierig das ist, etwas Reales in dieser verzerrten Welt auf die Beine zu stellen, und das macht mich also da schon bescheiden im Zugang.
Aber gibt es diese Familien schon?
Die gibt es als Interesse.
Ja.
Ich glaube, realistisch ist nur dann ein Commitment zu haben, wenn ein reales Angebot da ist. Ich konnte ja noch nicht mal meine Frau davon überzeugen, dass das real genug ist, eine Antwort zu bieten. Und das ist auch die vernünftige Nüchternheit, ich denke, einer Mutter zu sagen, naja, ich bin jetzt nicht Unternehmerin, ich bin eine Mutter, nicht? Ich brauche eine konkrete Sache, die ich abwägen und vergleichen kann, und ein loses Versprechen, dass das schon wird und werden kann, ist da unzureichend, und das verstehe ich. Und das ist eben genau der Unterschied zwischen also Unternehmertum, das also oft schief geht und schief gehen kann, und dann im Konsum in der Regel, wenn wir also nicht geblendet werden durch eine Facebook-Anzeige oder sonst wie, schon ist das, was ist das konkret, wie nützt mir das, was ist die Alternative und was kostet das, was muss ich dafür aufgeben, um dieses Mittel für das Erreichen meiner Ziele letztlich zu finden.
Ich finde es großartig, dass du so ehrlich bist und das auch so, also das ist genau, du verkörperst jetzt das, was du vorher beschrieben hast, ne, oder worüber wir gesprochen haben, diese Möglichkeit, dass man vielleicht auf Bitcoin ein bisschen ein anderes Wirtschaften auch wieder aufbauen kann. Und du bist offenbar nicht auf der Suche nach irgendwelchen VCs und musst deswegen nicht dein rosiges Bild malen von der Zukunft, weil das ist, wie du richtig gesagt hast, offenbar wirklich ein Fiat-Phänomen.
Ja, in der realen Welt ist alles ein Trade-off. Irgendwo ist etwas, macht man Abstriche und es ist ungewiss, aber hat also die Hoffnung, dass wir eine höhere Produktivität, dass doch mal etwas besser gelingt und mehr Wert bietet für das, was man dafür aufzugeben hat, an entweder eigener Lebensenergie oder vermittelt über Geld, Ausdruck von Lebensenergie und knappen Ressourcen von anderen.
Stark, Rahim. Ich wünsche dir alles Gute dabei. Ich bleibe da auf jeden Fall dran. Wird in der Schweiz, ist die Schweiz da einer der Standorte oder ist
Nein.
das? Nein. Also das ist schon nicht.
Die Schweiz ist schon nicht. Die Schweiz hat zwei Nachteile. Ja. Das eine ist nämlich die sehr, sehr hohen Immobilienpreise.
Ja.
Ja. Das zweite ist das relativ strenge Widmungs- und Baurecht. Also es steht für die meisten Menschen noch nicht so im Verhältnis, die Kosten zu zahlen. Also eben Nicht-Schweizer, der jetzt nicht einen festen Job bei einem Schweizer Unternehmen hat, das durch den höheren Gehalt und dann vielleicht auch höheren Netto durch niedrigeren Steuern das alles wettmacht, sind also das, was es kostet, in der Schweiz einen schönen, angenehmen, für Familien zu guten Wohnsitz zu haben, würde bei den meisten also für einen offenen Mund sorgen, die ja nicht Schweizer sind. Weil sie sagen, okay, das ist so verrückt und so absurd und so gemein und so unfair und so unrealistisch, also nicht gut, um mit etwas Neuem in den Markt zu gehen. Ne? Ich bin nämlich offen dafür, aber das ist nämlich die unternehmerische Nüchternheit, nicht? Also Unternehmertum schafft nur Mehrwert, wenn er mehr Wert schafft, nicht? Wenn er etwas nimmt, das unterbewertet ist und in etwas über umwandelt, das in Zukunft über stärker bewertet wird als das, was reingegangen ist. Und die Schweiz ist schon sehr hoch bewertet. Das sehen schon viele als ein Refugium, nicht nur ich. Und wenn man das kann, dann muss man mitbieten mit den vielen Menschen, die vielleicht irgendwo weggehen, weil eine Vermögenssteuer kommen könnte, aber auch entsprechend Vermögen haben, aus dem sie dann mitbieten können gegen die Schweizer, die das nicht sehr überall nicht sehr freundlich aufnehmen, aber noch relativ freundlich im Vergleich zu anderen Gegenden. Also im Zug schimpfen natürlich alle Zuger über die Zureisenden, sind aber relativ freundlicher, weil sie das auch miterlebt haben, wie man also da schon noch Vorteile daraus zieht, dass Leute dazu kommen, dass Kapital reinkommt. Aber selbst dort ist natürlich, weil eben Immobilie, und das haben wir schon die letzten Male immer wieder angesprochen, ist natürlich ein wichtiges Thema, weil Immobilie eben auch Anlage ist und einen Zugang erlaubt dann zu Wohnorten für die Geoarbitrage, nicht? Preist das normale Menschen raus aus Immobilien und damit aus dem knappen Wohnraum.
Weil die Mobilität von Kapital ist ja nichts, was wir erst seit Bitcoin haben, sondern die Schweiz ist ein Beweis dafür. Jetzt gerade flüchten die ganzen norwegischen Millionäre und Milliardäre und also Australien auch. Ist das schon aufgefallen? Weißt du warum?
Warum sie aus?
Nach Australien.
Das ist China, ja. Kanada und Australien ist der Zugang Asiens. Das ist ein Teil des Umgehens der Kapitalverkehrskontrollen. Derselbe Grund, warum Chinesen Bitcoin gekauft haben vor 10 Jahren, ist, warum sie heute kanadische Immobilien kaufen. Nicht, weil Kanada so großartig ist. Kanadier wollen eher raus aus Kanada. Da gibt es also relativ viel Auswanderungsdruck. Aber es kommen Leute rein, die kanadische Immobilien als möglichen Zugang, natürlich auch Anker, um in den Westen reinzukommen und vor allem Kapital in den Westen zu bringen.
Und in Australien ist es genauso. Aus.
Ja.
Spannend. Das heißt, okay, das heißt, wir sehen das im Fiat-System auch schon und das, was du jetzt hier beschreibst, sowohl mental in der Bitcoiner-Welt als auch dann konkret mit dem Projekt, das du angesprochen hast, das ist sozusagen die nächste Stufe, wo du dann wirklich das Ganze in den Cyberspace irgendwo hebst, in diese permanenten Tourismus, Geo-Arbitrage, Sovereign Individual.
Ja, nicht, weil es ein Selbstzweck ist, sondern weil es ein Mittel zum Zweck ist, um vielleicht also andere Entscheidungen zu treffen. Deswegen ist ja Freiheit und Eigenverantwortung wichtig, weil man Dinge ausprobieren kann, vielleicht anders machen kann, besser machen kann. Und aus dieser Ohnmacht, es ist halt so, und all diese Frustration, die dranhängt, nicht? Wenn man eben Kinder in der Schule hat in Österreich oder sonst wie, all dieses Frustrierte, das muss irgendwie halt noch funktionieren, die Ressourcen sind knapp, wirklich Zeit und Muße, irgendwas zu hinterfragen, ist überhaupt nicht da. Man schaut halt, dass es irgendwie noch funktioniert. Und das irgendwie noch funktionieren, ist in vielen Jobs da, in vielen anderen Strukturen da. Und die einzige Möglichkeit ist oft, also mal rauszuspringen und dann auch das Risiko auf sich zu nehmen, wovor wir immer mehr beschützt werden sollen durch unsere also paternalistischen Staaten.
Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich habe genau das gemacht, deswegen sitzen wir jetzt hier. Und ich bin extrem glücklich, dass ich es gemacht habe, weil erst das hat mir auch, wie du richtig sagst, die Freiheit gegeben, diese Dinge überhaupt zu hinterfragen. Ich bin da bei Gott nicht so weit wie du. Du bist offenbar auf mehreren Timelines auch schon unterwegs. Also das ist mal die Timeline, wir gehen jetzt mit Familie und Scholarium in die Schweiz und machen dort mal den neuen Standort auf, aber das ist eben eine Zwischenstufe und dann gibt es die andere Varianten, wie es weitergehen könnte. Aber ja, also ich erlebe das natürlich bei mir selbst und bei anderen Bitcoinern, aber auch quasi in der Fiat-Welt erlebe ich, dass dieses Hinterfragen nicht stattfindet, sondern dass da dieses, ja, das Hamsterrad eigentlich, das dreht sich, wir sind da irgendwie rausgeschert und mein Zugang, ohne es bewusst mir gemacht zu haben, mein Zugang ist halt der gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich suche mir eine Möglichkeit des unternehmerischen Tätigkeiten, wo es mit relativ wenig Kapitalaufwand möglich ist, noch was zu tun. Das ist dann eigentlich die digitale quasi, du hast vorher erzählt, dass ja der S&P 500 im Grunde flach ist, nämlich nicht nur inflationsbereinigt, sondern sogar, wenn man die Inflation reinrechnet, ja, außer die digitalen 7 großen. Ne? Ja. Das heißt, da geht's noch, da kann man auch in der Fiat-Welt noch was aufbauen, so wie wir hier jetzt vor 3 Kameras sitzen und über YouTube ausstrahlen, und da geht's noch. Ja. Und das ist mal mein Zugang, aber es könnte dann über Bitcoin noch in viel, viel anderen Bereichen in Zukunft gehen. Das heißt, was mich jetzt als Abschluss interessieren würde, ist, wenn du sagst, du lebst, oder wenn ich sage, du lebst in verschiedenen Timelines, gib uns ein bisschen Bitcoin Science Fiction. Gib uns mal die optimistische Austrian Perspektive auf die Zukunft mit Bitcoin oder auf die Zukunft generell.
Ja, also im besten Fall ist es Teil einer besseren Kapitalstruktur. Da hilft sie hervorzubringen. Und das Kapitalstruktur heißt schon, wie leben wir in Zukunft, nicht? Was sind Dinge, die wir nutzen können in der Ernährung, in der Gesundheit, in der Bildung, Dinge, die Menschen wichtig sind. Ja? Und da ist schon ein Zugang vieler Bitcoiner, also die Systemkritik, und das ist, glaube ich, richtig, ist vieles zu hinterfragen. Ja? Vieles, das wir als positives Ergebnis konsumieren, ist nicht so sehr Ausdruck der Institutionen, sondern von historischem Kapital, kulturellem Kapital, das da ist, das sich zeigt in der Funktionalität von Strukturen noch, aber wo dann der Schock und die Ernüchterung groß ist, wenn die Funktionalität wegkonsumiert ist und dann sogar nicht mal mehr in Deutschland die Züge pünktlich sind.
Soll vorkommen.
Wo es dann also völlig die Erwartungen bricht und man mal baff ist, was da dahinter steht. Ja. Und ja, ich bin kein Utopist. Ja. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie die Probleme, die die Menschen bewegen und durch Menschen hervorgebracht werden, verschwinden. Also der Mensch wird Mensch bleiben mit all seinen natürlichen Neigungen und man kann auch Bitcoin missbrauchen. Aber ich glaube, die Welt wird eine bessere sein, wenn es ein Teil dieses Geld-Universums sein kann. Und Geld hat eben nicht nur die Bedeutung, uns über die Geografie hinweg zu verbinden, also zu anderen Menschen, mit denen wir sonst nie zu tun gehabt hätten, über Bitcoin eine Verbindung herzustellen. Ich glaube, das erlebst du auch.
Ja, Bitcoin als soziales Netzwerk.
Genau, als ein Netzwerk, was natürlich also wieder positive Effekte bringt. Und das andere ist eben das Verbinden über die Zeit. Und das ist eben dieser Kapitalaspekt heute, Entscheidungen zu treffen unter Ungewissheit, die potenziell etwas verändern in Zukunft, weil ich natürlich, und da hoffe ich, dass schon das Vermögen von Bitcoinern eingesetzt wird für eine bessere Welt. Und das heißt aber, dass sie Dinge sehen und sagen, ja, selbst gemessen in Bitcoin ist das relativ günstig für das, was das sein könnte, was ich daraus machen könnte, wie ich das verbessern könnte. Und das ist im besten Sinne die bestmögliche Science-Fiction, nicht? Bis hin zu den, wie man sagen, die Flying Cars, die uns versprochen wurden, nicht? Mobilität, Technologie, technologischer Fortschritt, in Bereichen, der also Menschen zugutekommt, was also nicht immer so aussehen muss wie technologischer Fortschritt, manchmal auch wie technologischer Rückschritt aussehen kann, die neue Verbindung von bereits bestehenden Technologien, um mehr Lebensqualität hervorzurufen, unser Leben besser, einfacher zu machen und Zeit frei zu machen für Dinge, die wichtiger sind, wesentlicher sind. Und ich glaube, aus einer ganzheitlicheren Perspektive, als jetzt nur GDP pro Kopf oder BIP pro Kopf, da schon viel Verbesserung möglich ist, weil wir es ja im Einzelnen sehen können, weil wir bei einzelnen Menschen sehen können, wie viel, also zum Teil kleine Dinge, wie viel Positives die auslösen können. Und wenn man das jetzt ein bisschen hochskaliert betrachtet, hat man vielleicht also die Science Fiction, also mehr Menschen sollte und könnte ein besseres Leben möglich sein, das heute schon möglich ist, aber an dieser Konkurrenz zu schlechten Einsatz von Mittel, Lebenszeit, Ressourcen krankt und gehindert wird, das umzusetzen, auszunutzen oder hervorzubringen.
Das ist mir auch in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, ganz, ganz klar geworden, ganz schräg klar geworden, dass es bei dem, was wir hier besprechen, nicht darum geht, ultimativ, wie häufig am meisten Bitcoin an Also quasi der klassische Fiat-Investment-Podcast ist nur, wie mache ich die meiste Rendite, wie hole ich die meiste Dividende, nicht? Sondern es geht eigentlich darum, was mache ich dann mit den Bitcoin? Und das ist ja im Grunde das, wovon wir hier sprechen. Du baust Kapital auf, aber dann musst du überlegen, was machst du eigentlich mit dem Kapital? Wie setzt du das jetzt um für ein besseres Leben, entweder für dich oder für andere? Und wenn du es für andere umsetzt, kannst du das unternehmerisch tun. Dadurch kannst du auch dein Leben verbessern und das von anderen. Für alle ein gutes Geschäft. Und dass wir diese Tür jetzt so weit aufgestoßen haben, finde ich großartig. Weil ich weiß ja, als wir den Podcast angefangen haben, war ja meine Frage so, ja, was reden wir jetzt? Reden wir jetzt darüber, wie super die Schweiz ist? Aber das war jetzt nicht das Thema. Das war jetzt, also Raim, wirklich, ich hoffe, dass du, ich wünsche dir mal zuerst mal alles Gute in deiner neuen Heimat, auch mit der Familie. Und ich hoffe, dass du, wie du gesagt hast, anfänglich, dass du oft vorbeikommst und dass, wenn du vorbeikommst, dass du mich auch wissen lässt, damit wir dieses Gespräch fortsetzen können. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.